mit denen, vor denen wir offensichtlich stehen, wo wir neue Antworten finden müssen, wie wir da zusammenarbeiten, weltweit helfen kann.
Weiterschalten mit dem Knopf.
Nein, alles klar. Jedenfalls, ich sagte schon, hier in Deutschland ist Friedrich List, der Ökonom, fast vergessen. In China ist das eben durchaus sehr anders und das hat was damit zu tun, dass China, also man sieht an Chinas Politik der letzten 40 Jahre mit einer sehr dynamischen Förderung der eigenen Produktivkräfte, dass das durchaus den Prinzipien gleicht, die Friedrich List bereits vor 150 Jahren formuliert hat und die auch die Basis für die erfolgreiche deutsche Industrialisierung unter Bismarck wurden. Das ist alles nicht so bekannt, aber ich hoffe, Sie ja heute neugierig zu machen, da sich selber in die Quellen wieder rein zu vertiefen. Der frühere US-Politikberater Tony Korn schrieb im Dezember 2014 und das mit einem relativ giftigen Unterton in einem Essay für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der in China beliebteste europäische Ökonom sei nicht der Urvater des Neoliberalismus, Adam Smith, sondern der deutsch-amerikanische Ökonom Friedrich List. Und der Professor Justin Yifu Lin, Dekan des Instituts für neue Strukturreformen und des Instituts für Süd-Süd-Kooperation in Beijing, der selber mal als Chefökonom der Weltbank gearbeitet hat, sprach letztes Jahr in Salzburg bei einer Veranstaltung, wo er dann auf die Frage nach der Rolle des Staates in der Wirtschaft sagte, die deutschen Ökonomen sollten das eigentlich wissen. Sie hätten ja Friedrich List. Ja? Dieser hätte die Grundlage für Deutschlands Erfolg gelegt im 19. und 20. Jahrhundert und leider werde heute die akademische Diskussion weitgehend vom Neoliberalismus beherrscht, der nur die Rolle des Marktes beachtet. Professor Yifu Lin sagte dann, damit Länder wirtschaftlich aufholen und die Armut überwinden können, müssten aber der Markt und der Staat zusammenarbeiten. Und das wäre ganz wichtig, denn die Unternehmer müssen sich ja um ihren Gewinn sorgen und der Staat müsse eben dafür sorgen, dass eben die Rahmenbedingungen entsprechend gesetzt werden. Gut, jetzt kann man auch darauf hinweisen, dass in jüngster Zeit in China vermehrt Werke von List und auch über ihn veröffentlicht werden. Zum Beispiel eine Arbeit von Professor Mei Yunji von der Shanghai Academy for Social Sciences, der im China Forum in einer Ausgabe 2014 einen Beitrag über Friedrich List in Chinas Streben nach Entwicklung veröffentlichte. Derselbe Professor Mei Yunji hat sich auch mit dem Mythos Freihandel beschäftigt, und zwar mit den Ursachen, den wirklichen Ursachen des industriellen Aufstiegs der USA und Englands. Friedrich Lists Hauptwerk, das nationale System der politischen Ökonomie, was er 1841 geschrieben hat, wurde schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ins Chinesische übersetzt und fand eine sehr große Rezeption. Der bedeutende Ökonom Marjin Shu hat sich auch in seinen Werken auf Friedrich List bezogen und diese Konzepte von List, vor allen Dingen die Entwicklung der Infrastruktur, hat sehr stark auch die Nationalbewegung unter dem ersten Präsidenten des modernen China, Dr. Sun Yat-sen, beeinflusst, der ja sein Werk Die internationale Entwicklung Chinas schrieb 1921 und da hat er ein detailliertes Infrastrukturprogramm für die industrielle und landwirtschaftliche Entwicklung Chinas damals vorgeschlagen, mit sehr vielen Meilen Eisenbahn, neuen Straßen, ganz neuen Städten, Kanalprojekten und so fort. Das war eben auch, basierte mit auf den Konzepten von List, auch von amerikanischen Ökonomen wie Matthew und Henry Carey. Aber Friedrich List ist insbesondere wegen seiner groß angelegten Grand Design Konzeption für eurasische Entwicklung sozusagen und Weltentwicklung eben auch sehr beliebt und bekannt in China. So hat er in seinem Buch Le Monde Marche, ein schöner Titel, das heißt nämlich Die Welt bewegt sich, ein gesamteurasisches Eisenbahnsystem entworfen, wie er sagte, von Ostende bis nach Bombay. Das würde den gesamten Kontinent enorm nach vorne bringen. Er hat für ein europäisch-asiatisches Eisenbahnsystem organisiert, um die alten Handelsstraßen zu nutzen, damit der orientalisch-okzidentalische Handel belebt werden könnte. Und seine Idee war, über ein ausgebautes kontinentales Eisenbahnsystem alle Binnenländer sozusagen schiffbar zu machen und schließlich alle Kontinente miteinander zu verbinden. Und das ist natürlich eine sehr moderne Idee, die wir heute in der Seidenstraße, auch der Belt and Road Initiative wiederfinden. Und es ist sehr, sehr wichtig, weil das natürlich diese Art von Kooperation unter den Nationen eine reale Grundlage für gemeinsame Fortschritt und Frieden schafft, ja, der die Völker eben verbindet. Ich habe Ihnen hier mal dieses Zitat mitgebracht. Sie können es lesen. Nationen und ganze Kontinente lassen sich nur durch derartige Systeme miteinander verbinden. Und man kann daraus die großartigen Auswirkungen der neuen Transportmittel auf den sittlichen, geistigen und sozialen Zustand sowie auf die ökonomischen und kommerziellen Verhältnisse dieser Nationen und auf die gesamte Menschheit erahnen. Ja, das ist auch so ein Spiegel zu etwas wider, was wir hier heute auch diskutiert hatten. Also den geistigen, sozialen Zustand und eben die Zukunft der Menschheit, indem man da zusammenarbeitet. Das Schiller-Institut und auch unsere Nachrichtenagentur EER haben Friedrich List immer besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So würdigte Lyndon LaRouche, der Begründer der physikalischen Ökonomie, in seinem 1996 erschienenen Aufsatz Leibniz und die List-Hypothese die Rolle Liszts für die Verbreitung des sogenannten amerikanischen Systems der politischen Ökonomie in Europa und weltweit im 19. Jahrhundert. Und während einer Konferenz 1988 im Kempinski Hotel in Berlin stellte Herr LaRouche sein eigenes Wirken so vor, ich zitiere: Von Beruf bin ich Ökonom in der Tradition von Gottfried Wilhelm Leibniz und Friedrich List in Deutschland und von Alexander Hamilton und Matthew und Henry Carey in den Vereinigten Staaten. Meine politischen Prinzipien sind die von Leibniz, List und Hamilton und entsprechen auch denen von Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt. Wie die Gründer meiner Republik, so sagte Herr LaRouche, habe ich einen kompromisslosen Glauben an das Prinzip absolut souveräner Nationalstaaten und lehne daher alle supranationalen Behörden ab, die die Souveränität einer Nation untergraben könnten. Wie Schiller bin ich jedoch überzeugt, dass jeder Mensch, der eine schöne Seele werden will, gleichzeitig ein wahrer Patriot seiner eigenen Nation und auch Weltbürger sein muss. Ja, ich finde das sehr wichtig, dieses Konzept, das so zusammenzudenken. Und gerade in dem gegenwärtigen Spannungsfeld, in dem wir uns im Augenblick befinden, dass man wirklich versteht, dass es ja um die Vision für die gesamte Menschheit geht, die voranzubringen. Nun gibt es jetzt in Deutschland in der jüngsten Zeit auch einige, die sich Friedrich List näher ansehen, außerhalb des Schiller-Institutes, und zwar wegen des Sputnik-Schocks durch Chinas wirtschaftlichen Erfolg. Also das, glaube ich, kann man ganz klar sagen. Unter anderem habe ich einen Aufsatz gefunden des stellvertretenden Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung, Professor Ulrich Blum. So, also da ist, es kommt ein bisschen was in Bewegung, aber es ist noch nicht am noch nicht da, wo es sein sollte, das steht erst am Anfang. Ich möchte jetzt kurz eingehen auf die Grundzüge der listischen Gedanken, damit Sie wissen, warum das jetzt in China attraktiv ist und warum wir uns da auch mit beschäftigen sollten. Dafür will ich 4 Punkte herausgreifen, die auch in Bezug auf diese neu beginnende Diskussion über Deutschland als Industrie- und Technologienation, glaube ich, für uns auch ganz wichtig sind. Also erstens, Friedrich List beschäftigte sich primär mit der Realwirtschaft. Er ist ein durch und durch dynamischer Ökonom und vertritt, wie er es nannte, die Theorie der produktiven Kräfte gegen die monetaristische Wertetheorie des Adam Smith. Er selbst verstand sich als Ökonom des amerikanischen Systems der politischen Ökonomie in der Tradition von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, und als Anhänger der französischen colbertistischen Schule und der École Polytechnique, die Frankreich als europäische Wirtschafts- und Wissenschaftsnation entwickelte. Friedrich List sagt, so setzt er sich damit auseinander in seinen verschiedenen Werken, dass Adam Smith, der Ökonom des britischen Systems, sich nicht damit beschäftigt, wie Werte hergestellt werden, sondern nur damit, dass es sie gibt und dass man sie austauscht. Und da haben Sie hier dieses Zitat. Missversteht vollständig den Gegenstand der politischen Ökonomie. Das ist auch ein wichtiger Begriff, denn Ökonomie ist politisch. Sie ist politisch, ja? Und der Inhalt, darum geht es. Dieser Gegenstand ist, so sagt er, ist keineswegs Dinge im Austausch oder Handel für Dinge zu erhalten, sondern besteht darin, produktive und politische Kraft dazu zu gewinnen. Und da Smith nicht die Produktivkraft und die Gründe ihres Anwachsens und Abfallens in einer Nation zum Gegenstand seiner Untersuchung macht, hat er auch nie die wahre Wirkung der verschiedenen Einzelteile der Produktivkraft verstanden. Ja, Sie können es gerne auch mal nachlesen später. Zweitens, für List ist die wichtigste Quelle des Reichtums nicht der Reichtum an Bodenschätzen oder der monetäre Reichtum, sondern die Kreativität der eigenen Bevölkerung, das nennt er das Geisteskapital. Mal das nächste. Und da sagt er auch sehr schön, der jetzige Zustand der Nationen ist eine Folge der Anhäufung aller Entdeckungen, Verbesserungen und Anstrengungen aller Generationen, die vor uns gelebt haben. Sie bilden das geistige Kapital der lebendigen Menschheit. Und jede Nation ist nur produktiv in dem Verhältnis, in dem sie diese Errungenschaften früherer Generationen aufgenommen hat und durch eigene Erwerbung vermehren konnte. So. Und dabei ist eben klar, dass für List im Zentrum der Wirtschaftspolitik steht die wissenschaftlich-technologische Innovation, die immer neue Produktivitätsplattformen schafft, die was zu mehr Nationalwohlstand und höherem Lebensstandard für die Bevölkerung führen muss. Und als Beispiel für diese wissenschaftlich-technologische Innovation, da sind wir auch bei der heutigen Energiepolitik quasi, was Deutschland angeht, greift der List damals die Erfindung der Dampfmaschine heraus und sagt, wenn man sich da erinnert an die Arbeit dieser Leute, die die Dampfmaschine erfunden haben, dann muss man feststellen, dass sie einer geringen Anzahl Menschen die Kraft verliehen haben, Arbeiten zu verrichten, zu deren Zustandebringung früher Millionen Menschen erforderlich gewesen sind. Also eine unglaubliche Erhöhung der Produktivität. Und dass allein diese Erfindung für das 19. Jahrhundert, also die Dampfmaschine, in der Steigerung der Produktivität so viel bedeutet hat, wie alle Erfindungen und Entdeckungen des 15. Jahrhunderts zusammengenommen. Und das war der Anfang der Renaissance. Also das will schon was heißen. Drittens, zur Erreichung dieses Ziels, sagt List, ist eine dirigistische Wirtschaftspolitik erforderlich. So, da sind wir jetzt bei dem Knackpunkt, wo wir uns neu überlegen müssen, wie gehen wir ran, auch heute. Ja, es geht ja um Inspiration durch neue Ansätze. List sagt, durch Institutionen für gute Bildung, Erziehung, Gesundheit, Infrastruktur und auch durch die Bereitstellung von Nationalkredit für produktive Projekte durch den Staat werden erst die notwendigen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Privatinitiative geschaffen. Das nächste können wir mal überspringen.
Wieder bei der Ordnungspolitik sind.
Genau, geht noch weiter. List vertrat viertens die Notwendigkeit von Schutzzöllen. Ein damals wie heute heißes Thema. Bei List ist das jedoch kein Dogma oder Endzweck, sondern ein dynamisches Mittel zum Zweck des Schutzes und Förderung der eigenen, als entscheidend definierten Industriekapazitäten. Er hat das eigentlich als Erziehungszölle bezeichnet, um die Stoßrichtung zu kennzeichnen, worum es ihm dabei ging. Er setzte sich für eine sehr flexible Handhabung von abgestuften Zöllen und Abgaben ein, entsprechend dem jeweiligen Entwicklungsstand der Nation und ihrer spezifischen Industriezweige. Wenn sich ein Industriezweig so weit entwickelt hat, dass er auf eigenen Füßen stehen kann, sollen die Zölle wegfallen. Also es ist ein Mittel zum Zweck. So, und jetzt habe ich hier nochmal das Übernächste. Das ist jetzt, würde ich Sie nochmal bitten, vielleicht sich nochmal so etwas auf dieses Zitat einzulassen, weil das nochmal alles sehr schön zusammenfasst. List sagt, die Freiheit des Handels ist kein leerer Traum. Sie ist ein Gesetz der Vernunft und unter ihrer Herrschaft werden alle Völker der Erde den höchsten Grad des physischen Wohlbefindens erreichen. Doch erst dann, wenn sich alle Nationen auf die gleiche ökonomische, moralische, soziale und politische Entwicklungsstufe erhoben haben werden. Dazu gebietet es aber die politische Ökonomie jeder Nation, die zur höchsten Stufe von Unabhängigkeit, Zivilisation und Prosperität strebt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre wirtschaftliche Verfassung gegen jeden äußeren Angriff zu sichern. Zur Erreichung dieses Ziels, und jetzt kommt es wieder, ist es in erster Linie unerlässlich, eine Manufakturkraft zu begründen und zu fördern. So. Das ist ganz wichtig, das Konzept, ja, weil danach haben sich viele Länder ausgerichtet, also Entwicklungsländer, die aufstrebend waren. Da sage ich gleich noch was dazu. Friedrich List hat ausdrücklich das britische Freihandelsdogma, was die damalige Globalisierung war, attackiert und hat gesagt, das sei eine Theorie des verächtlichsten Egoismus, denn sie sei nur darauf ausgerichtet, andere Nationen klein zu halten und deren Industrieproduktion zu zerstören. Also es war ein direkter Kampf damals um die Frage der weltweiten Entwicklung. Gut, kommen wir noch mal ganz kurz jetzt zum Schluss zu seinem Leben, das ist wichtig. Er dachte nicht in begrenzten, engstirnigen nationalen Kategorien, sondern List ging es um den Fortschritt der Zivilisation, wobei sich das Wohlergehen der einen Nation nicht mit dem der anderen Nation im Widerspruch befinden darf. So, er hat das wirklich zusammengedacht. Und seine Devise lautete, sowohl das Vaterland als auch die Menschheit. Et la patrie et l'humanité. Also beides zusammen. Ich würde ihn als Humanist im klassischen Sinne von Friedrich Schiller und dessen Idee der Universalgeschichte bezeichnen, in der jede neue Generation und jeder individuelle Mensch etwas zum Fortschritt der gesamten Menschheit beiträgt. Und als solcher hat er mit seinen Konzepten auch einen weltweiten Siegeszug angetreten. Lists bewegtes Leben von 1789 bis 1846 führte ihn 1825 als politischen Flüchtling aus Württemberg in die USA, wo er mit den Führern der jungen amerikanischen Republik zusammenarbeitete und das besagte amerikanische System der politischen Ökonomie von Alexander Hamilton kennenlernte, dem ersten Finanzminister, und der Ökonomen Matthew und Henry Carey. Und er trug selber in der Zeit seines Aufenthaltes als Publizist, als Organisator zu der Weiterentwicklung dieses Konzeptes und damit der Weiterentwicklung der USA als Industrienation bei. So schrieb er im Auftrag der Pennsylvania Society for the Promotion of Industry die berühmten Outlines of American Political Economy. Wir haben das wieder aufgelegt, vor 20 Jahren bereits, und auf Deutsch, sodass man das auch lesen kann. Das ist auch eine dieser vergessenen Konzepte. Wie ich schon sagte, dafür schrieb Herr LaRouche damals auch seinen Aufsatz Leibniz und die List-Hypothese. Als amerikanischer Konsul, ernannt von dem damaligen Präsidenten Andrew Jackson, kehrte List 1833 nach Deutschland zurück und führte dort seine Anstrengungen, die er vor seinem erzwungenen politischen Exil massiv schon unternommen hatte, für die Schaffung des deutschen Zollvereins, also die deutschen Fürstentümer da zusammenzubringen. Das waren ja über 34 Einzelstaaten, das war sehr absurd für jegliche Art von Wirtschaftsentwicklung, und für ein gesamtdeutsches Eisenbahnsystem, zunächst dann von Leipzig aus fort. Leipzig war natürlich so ein Schlüsselpunkt, auch wegen der Messe und aller anderen Dinge. Seine Aktivitäten trafen auf teils erbitterten politischen Widerstand, vor allem aus Österreich und Großbritannien, im Verein mit einigen der deutschen Fürstenhöfe, was aber nichts an seinem langfristigen Erfolg ändern konnte. Der deutsche Zollverein wurde eingeführt, die Eisenbahn hielt ihren Siegeszug, zum großen Teil übrigens nach den von List exakt ausgearbeiteten Plänen. Schließlich wurden List und Henry Careys Industrie- und Schutzzollpolitik zum Fundament der Bismarckschen Politik, die Deutschland als Industriemacht etablierte. Dabei spielte ein preußischer Politiker und Unternehmer, Wilhelm von Kardorff, durch seine direkten Kontakte in die USA auch eine entscheidende Rolle. Auch darüber haben wir geschrieben, Frau LaRouche hat darüber Vorträge gehalten, also dass eigentlich das so etwas ist, was man heute eben auch wirklich studieren sollte. Die zahlreichen Werke von List wurden im 19. Jahrhundert in viele Sprachen übersetzt, in Europa und auch anderen Ländern. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Industrialisierung Russlands, Japans und auch Indiens. Graf Witte, der russische Verkehrs-, Wirtschaftsminister und nachmalige Ministerpräsident von 1905 bis 1906, veröffentlichte Schriften von List und begann, dessen Eisenbahnpläne in Russland umzusetzen. Das Grand Design wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Russland, Frankreich und Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg wurde von diesem Konzept getragen und trafen auf den erbitterten Widerstand des britischen Empire, wie wir wissen. Gut, vielleicht sind Ihnen jetzt während meiner Darlegungen, ist Ihnen Chinas Politik Made in China 2025, die wissenschaftlichen Durchbrüche, Raumfahrt, oder die ingenieurtechnischen Leistungen bei der Schaffung des wachsenden chinesischen Eisenbahnsystems und den Großprojekten der Belt and Road Initiative in den Sinn gekommen. Oder auch Chinas Betonung auf Exzellenz in Bildung und Kultur, die zeigen, wie sehr diese große Nation auf die bewusste Pflanzung von Produktivkräften setzt und das kreative Potenzial der eigenen Bevölkerung in den Mittelpunkt stellt. Während bei uns bisher noch alles um Ökowahn, Spekulationsideologie und Bankenrettung kreist. Ist es also nicht an der Zeit, sich mit den Konzepten zu beschäftigen, die ganz offensichtlich Deutschland, die USA, Japan und heute China groß gemacht haben, um auch unser Land wieder auf einen produktiven Kurs zu bringen und die großen strategischen Herausforderungen im Sinne einer gemeinsamen Zukunft der Menschheit lösen zu können? Aus meiner Sicht ist, um sich für diese Aufgabe auszurüsten, neben den Schriften von Liszt heute das Studium der Werke des Ökonomen und Staatsmanns Lin LaRouche am besten geeignet. Denn er hat mit seinen Konzepten der physikalischen Ökonomie die Schule von Leibniz, Hamilton, Carey und Liszt weiterentwickelt und auf eine völlig neue Ebene gehoben. Sein Prinzip des Anstiegs der potenziellen relativen Bevölkerungsdichte als Maßstab für den Erfolg oder Misserfolg von Wirtschaftspolitik, sein Prinzip der Energieflussdichte zur Beurteilung der besten Energiequellen, unabhängig von jeder monetären Bewertung und vieles andere mehr, haben die wirtschaftswissenschaftliche Debatte und die Politik in Russland, in China und vielen anderen Nationen der Welt beeinflusst. Wie dies zum Beispiel auch gerade Sergei Glasjew, Berater des russischen Präsidenten, in einem Nachruf auf Lin LaRouche würdigte. Vor allem steht bei Liszt wie bei LaRouche die Entwicklung der menschlichen schöpferischen Kreativität im Mittelpunkt als die wahre Quelle gesellschaftlichen Reichtums. Und eine Kultur zu schaffen, die dies befördert, scheint mir überhaupt das dringendste Gebot der Stunde zu sein, was China ganz offensichtlich mit seiner Rückbesinnung auf den Konfuzianismus verstanden hat. Ich hoffe, ich habe Sie mit meinen Ausführungen neugierig gemacht und stehe Ihnen gerne zur Verfügung für weitere Auskünfte. Vielen Dank. Applaus